5427 Meilen. Hongkong, Hongkong, hier ist Berlin. Der Podcast über Reisen, Kultur, Feiern, Gesellschaft und Wirtschaft oder so. Mit Lobosch in Hongkong und Christian in Berlin.
Hallo.
Hallo, hallo.
Wahnsinn.
Geil.
Ist das schön, deine Stimme mal wieder zu hören, Christi, nach so langer Zeit.
Danke. Danke gleichfalls, Lobosch.
Ist ja nicht so, dass wir gerade schon seit 2 Stunden uns 7-mal gehört hätten.
Das stimmt.
Aber wenn jetzt die Audioqualität für unsere Zuhörerinnen besser wird, dann hat sich das gelohnt.
Allerdings. Ich bin jetzt mit dem Headset drin. Und zwar braucht man dann einen USB-C auf Klinke-Adapter, dann ein Klinke auf Mini-Klinke-Kabel, um dann in meinen Wireless-Kopfhörer zu gehen.
Und dann ist er plötzlich nicht mehr wireless. Ach, ist doch schön, wenn Technik so einfach funktioniert. Plug and play.
Ja, ne? Geil.
Klasse. Mensch, wie geht's dir? Wo bist du? Was machst du so? Und warum, verdammt, hast du so lange nichts von dir hören lassen? Oder wir von uns?
Ich bin gerade in Vietnam, in der schönen Bucht Baik Sep, die ist südlich von Cunhong. Ich weiß nicht genau, wie man es richtig ausspricht.
Ja.
Wir haben gedacht, wir fahren so die Südküste runter und wollten mal nicht in den haupttouristischen Ort und so ein bisschen kleinere Orte erforschen und ja, dieses Land ist so krass im Expandieren, dass wenn du in Cunhong ankommst, stellt sich raus, es ist irgendwie der drittgrößte Hafen, mega Skyline, ist jetzt nicht ganz wie Tel Aviv, aber ist alles immer einfach nicht irgendwie so ein kleines Örtchen. Und deshalb sind wir jetzt hier 10 Kilometer südlich und hier ist echt noch so ein Fischerort, wo sie auf der, also eine Bucht ist Fischerort und die andere Bucht, sind so 5 kleine Hotelanlagen nebeneinander. Aber sie bauen auf der anderen Seite auch sogar so ein mega fettes Resort und so eine vorgelagerte Insel soll auch ein Riesenresort werden.
Wahnsinn, aber wieso bist du überhaupt in Vietnam?
Weil ich gerade eine kleine Auszeit mache. 8 Wochen, yay.
8 Wochen Auszeit, wovon?
Von Arbeit.
Von Arbeit. Ja, krass. Ich hatte ja dann schon irgendwann gewusst, dass du irgendwann mal weg bist, aber dass du 8 Wochen weg bist, hat mich dann doch überrascht. Da musst du ja schon voll lange Urlaub gespart haben.
Ja, jetzt schon anderthalb, zwei Jahre oder sowas, ja.
Und das ist jetzt gerade das sind gerade die Wochen, auf die das alles hinkumuliert.
Richtig, genau.
Wahnsinn, wie ist es bis jetzt? Wie lange bist du denn jetzt schon dort? Wie viel von den 8 Wochen ist denn noch? Wie viel war schon?
Es waren schon knappe 6 und sind noch gute 2. Es geht so schnell vorbei, es ist unglaublich. Ne?
Und wart ihr immer nur in Vietnam? Also seid ihr komplett von Norden nach Süden das Land durch? Oder
nee, was habt ihr so gemacht? Ja, wir waren zuerst 4 Wochen in Thailand und sind dann sozusagen in die Mitte von Vietnam geflogen nach Da Nang und machen jetzt nur so den Süden.
Witzig, weil wenn wir nach Vietnam fahren, haben wir geplant, nur den Norden zu machen. Dann haben wir zusammen, wenn wir es zusammen puzzeln, ein ganzes Vietnam-Bild.
Ja, cool.
Später.
Ja, wir haben überlegt, ob wir jetzt Norden, Süden, aber ja, irgendwie man muss. Ich finde immer besser, irgendwie mal lieber 2-3 Tage irgendwo zu sein und da richtig einzutauchen, als ja, so durchzuhetzen und dann irgendwie im Endeffekt gar nichts zu sehen. Und bei 8 Wochen ist es halt so, du weißt sonst auch gar nicht mehr, was war eigentlich wo.
Naja, auf jeden Fall. Krass, aber voll cool. Deswegen haben wir 6 Wochen nichts von uns hören lassen. Dann
das stimmt.
Haben wir 6 Wochen keinen Podcast mehr gemacht, mindestens, wa?
Ja, krass, ne? 6,5 Wochen. Wir haben kurz davor noch gemacht und dann haben wir Pause gemacht.
Kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen.
Das stimmt allerdings.
Und jetzt bist du komplett tiefenentspannt nach 6 Wochen Auszeit? Oder ist es auch ein bisschen stressig?
Also in Summe schon tiefenentspannt. Wir kommen vielleicht ja so zu den Eindrücken von Asien. Wenn du den vietnamesischen Verkehr ansprechen würdest, der ist nicht ganz tiefenentspannt, eher ganz im Gegenteil.
Musst du da fahren?
Nee, man darf, das ist das Witzige, man darf gar nicht in Vietnam selbst Auto fahren als Ausländer. Selbst
Ja.
mit internationalem Führerschein darf man es nicht.
Aber Motorrad darf man.
Wenn man einen Motorradführerschein hat, glaube ich, aber ja, also da eh, glaube ich, gar keiner einen Führerschein für einen Roller macht, ist es, glaube ich, auch egal. Ist
Ja.
eher so, dass man es eigentlich nicht will, weil
Okay.
es gibt keine Regeln. Also die Regel ist, der Stärkere gewinnt, es wird immer gehupt und du darfst auf keinen Fall nach hinten gucken. Also es ist wirklich so, dass einfach. Wir fahren mit dem Bus eine Straße lang und der LKW-Fahrer, der gerade noch gehalten hat, zieht einfach die Spur
Ja.
beim Losfahren. Das ist
Also
eigentlich.
bist du sozusagen, auch wenn du jetzt nicht selbst dort fährst, schon gestresst, wenn du dich zu Fuß oder in den öffentlichen durch den Verkehr von Vietnam bewegst?
Das stimmt, ja. Also so. Wir sind jetzt zweimal öffentlicher Bus gefahren und das ist, ich bin eigentlich nicht so zimperlich bei sowas, aber Vietnam ist bisher das Heftigste, glaube ich, was ich da so.
Hast
Also jetzt auch.
du schon mal Angst in dein Leben?
Naja, ich meine, in so einem Bus ist ja wahrscheinlich auch irgendwie noch so ein bisschen Knautschzone, aber ja.
So, ne? Aber geht vielleicht dann auch schneller, als man denkt.
Also ich meine, der Busfahrer, der fährt die Strecke ja auch jeden Tag dreimal hin und her wahrscheinlich. Na, dreimal nicht, aber irgendwie jeden Tag da hin und her. Der wird es schon kennen. Ja, aber trotzdem, also, es ist halt total normal, dass du in der uneinsehbaren Kurve direkt vor der Kuppe einfach total überholst. Und da kommen halt die fettesten LKWs entgegen und so. Das machen aber eh alle. Dann hupen die und irgendwie passt es immer. Insofern habe ich da keine Todesangst. Aber
Jetzt bist du weg.
insofern habe ich da keine. Die Kuppe hast du noch mitbekommen, ne?
Ja, du hast keine Todesangst und dann brach es ab.
Ja, du hast keine Todesangst und dann war es geschehen, ja.
Zack, weg.
Aber es ist ja trotzdem so, dass du, dass das halt auch nach einiger Eingewöhnung nicht zur Normalität wird, ja.
Vielleicht fahren die einfach insgesamt ein bisschen langsamer und deswegen gibt es dann nicht viel mehr tödliche Unfälle, als wenn man viel mehr Regeln hat. Kann das sein?
Nein.
Gut.
90 in der 50er, 90 in der 45er Zone innerorts zum Beispiel fährt man so locker mal mit dem Bus.
Oh, wie viele Punkte gibt es in Flensburg?
Weiß ich nicht. Hier einfach keine, glaube ich.
Die
Also
Punkte.
es kann keine
Ja,
Punkte geben, weil sonst hätten Busfahrer keinen Führerschein mehr.
bei uns auf dem Campus gibt es ja diese Schwellen immer, diese künstlichen Schwellen in den Straßen aus Beton oder manchmal auch aus so Hartplastikdingern, wo man dann extra langsamer fahren muss. Und das Gerücht geht um, dass sie die extra für die campuseigenen Busfahrer, die hier die Shuttlebusse auf dem Campus fahren, eingebaut hätten und nicht für andere Besucher, die da rücksichtslos fahren, sondern schon diese Busfahrer, die darüber düsen, sind auch ziemlich verrückt. Aber ja, ich muss, hier dürfte man auch nicht Auto fahren, habe ich letztens mal rausgefunden. Man kann, muss dann, glaube ich, hier nochmal so eine extra Prüfung machen. Hongkong und China auch und so überall. Ist vielleicht auch besser so.
Wie ist denn der Verkehr? Also du hast schon mal gesagt, es ist krass und voll, aber ist es auch so mega crazy chaotisch ohne Regeln oder ist es einfach nur voll, aber entspricht irgendwie Regeln?
Es ist voll, entspricht aber Regeln. Also die fahren schon sehr ordentlich im Sinne von halten sich an die Regeln. Und ich glaube, es liegt daran, dass es hier so drakonische Strafen und Bußgelder gibt, wenn man sich an irgendwas nicht hält. Deswegen, die Taxifahrer drücken dann schon immer mal auf die Tube auch, aber an der Ampel halten sie an, zum Beispiel. Oder es würde, glaube ich, sonst auch nicht so richtig möglich sein mit diesen. Also ich glaube, es geht schon schneller einfach auch, wenn alle sich so ein bisschen an die gleichen Regeln halten, dass so unglaublich viele Autos durch die Stadt navigieren.
Ja. Ja, also wenn du so ein bisschen reinguckst, dann sind hier auch Regeln, aber die Regeln sind halt, der Stärkere hat recht, du guckst nicht nach hinten und du musst halt immer hupen. Also es wird halt, also eigentlich hupen alle die ganze Zeit, weil eher so, um auf sich aufmerksam zu machen, weil halt keiner nach hinten guckt. Deshalb wirst du auch immer angehupt, auch wenn du nicht umguckst, weil gar keiner davon ausgeht, dass jemand mal nach hinten guckt.
Also ich glaube, das Schlimmste, was ich in Sachen Verkehr erlebt habe, war in Istanbul tatsächlich. Da bin ich damals zum Glück per Anhalter, also nur mitgefahren, durch ganz Istanbul einmal durch, von Europa nach Asien, über die Bosporusbrücke und so weiter. Es hat ewig gedauert, weil da auch noch extrem viele Baustellen und Sperrungen waren und so. Und dann hat der Fahrer uns am Anfang schon uns darauf eingeschworen und gesagt, Istanbul is not traffic, is surviving. Da wussten wir schon, wo wir waren. Und so hat sich dann auch bewahrheitet. Und beim Mitfahren war das schon ganz angenehm. Da hatten wir nur einmal eine brenzlige Situation, aber ansonsten selber fahren hätte ich da auch nicht wollen.
So, aber jetzt erzähl mal, was war bei dir so los? 6 Wochen.
Ja, einiges. Mir geht's gut. Ich habe gerade den ersten Sonnenbrand des Jahres und muss deswegen hier in meinem Stuhl immer so ein bisschen rumrutschen, um irgendwie sitzen zu können. Der ist gerade in dieser Phase, wo es nicht mehr so krass brennt. Also es ist jetzt 3 Tage her, aber so richtig juckt. Weißt du, wenn man so einen richtig fetten Sonnenbrand hat und dann juckt die Haut so und bald pellt sich das alles so richtig ekelhaft ab. Und so ist es gerade. Ich war am Freitag nämlich einen Tag lang auf dem Boot und das war genau das gefährliche Wetter, nämlich bedeckt, so dass man nicht so richtig die Hitze spürt. Aber natürlich kommt die UV-Strahlung trotzdem durch die Wolken durch und das wurde mir zum Verhängnis, weil ich mich nicht eingecremt hatte und noch weiß wie ein Käse bin. Dementsprechend habe ich es wahrscheinlich verdient. Aber deswegen ist ganz akut jetzt Sonnenbrand auskurieren angesagt. Und in der mittel- und längerfristigen Sicht hat sich hier, habe ich das hier alles so vor mich hin gemacht in Hongkong. Und es ging eigentlich stringent da weiter, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe zu erzählen. Und jetzt habe ich noch eine Woche hier und dann fliege ich auch schon wieder nochmal für 10 Tage nach Indien.
Nice. Das ist echt verrückt, wie alle so unterwegs sind momentan.
Ja, ich habe auch schon gesagt, wir können, ja, die Konferenz um die Welt schaffen wir jetzt vielleicht nicht mehr.
Schaffen wir gar nicht mehr, ne?
Aber
Aber
hätten eine Konferenz um die Welt machen können, weil wir gerade Menschen, die uns sehr nahe stehen, auf so vielen verschiedenen Kontinenten kennen. Aber seit Hürtgi hier ist, der war zu Besuch, das ich auch nicht auslassen zu erzählen, die letzten 10 Tage. Morgen fährt er leider schon wieder. Aber seit er hier ist, kennen wir ja auch niemanden mehr, der in den USA ist. Der war ja vorher noch auf Hawaii, bevor er hergekommen ist. Dann hätten wir wirklich, glaube ich, alle Kontinente abdecken können. Das wäre witzig gewesen.
hatten wir Afrika dabei?
Ja, Afrika ist auch ein guter Freund von mir, der Robin ist in Afrika, aber dem hatte ich jetzt noch gar nicht gesprochen, ob er da überhaupt dabei gewesen wäre.
Ja, der angesprochene Hürtgi, der rate mal, wen der bald trifft.
Hey, Robin, weiß ich nicht, euch vielleicht?
Hey!
Morgen
Ja.
bald oder was? Direkt morgen?
Morgen Abend, genau.
Ah, nice. Wo trefft ihr euch?
In Nha Trang.
Nach Trang, okay.
Das ist von hier aus, wir fahren das erste Mal Bahn nach dem letzten Buserlebnis. Haben wir gedacht, diesmal fahren wir Bahn.
Nachdem
Und
der Bus von Berger überholt wurde, oder was meinst du mit
bitte?
Buserlebnis?
Na, mit dem Verkehr und der Bus, mit dem wir hierher gefahren sind, 6 Stunden in so einem Ford Transit mit 19 Plätzen. Und der dann halt aber alle überholt, inklusive Autos, Roller, Motorräder, große Reisebusse. Und das war dann 6 Stunden halt schon echt heftig anstrengend. Also die Locals fahren auch alle so, aber wir haben das halt in so einem Reisebuch Büro gebucht und dachten halt, es ist so ein ordentlicher Bus und wir haben halt auch bestimmt das Vierfache bezahlt von dem, was die Locals bezahlen. Und wenn man dann halt in so einem Schrottibus sitzt, dann ärgert man sich halt auch ein bisschen. Wenn man das vorher weiß, ist es irgendwie okay, dann kann man das vielleicht auch ab, aber wenn man dann so denkt, so Scheiße, jetzt sitze ich hier drin und komme hier
Ja,
6 Stunden
muss man
nicht
sich
raus,
dann
dann.
schön eine Valium knallen und einfach durchschlafen, 6 Stunden.
Genau. Ja, kannst du aber nicht, weil du bei jeder Brücke, die so eine, wie die Speedbumps bei dir auf dem Campus wahrscheinlich, fliegst du halt mit deinem Kopf immer an die Decke, wenn du hinten sitzt.
Unangenehm.
Ja, also, aber so, das war eigentlich nur die Überleitung, dass ich morgen das erste Mal mit der vietnamesischen Eisenbahn fahre und da freue ich mich schon wieder drauf.
Schön, fährt die so schön an der Küste lang, oder was?
Ja, so zwischen Küste und Hochland fährt die so, soll sehr cool sein. Die fährt sehr langsam und ist dafür sehr pünktlich.
Wie lange seid ihr
Braucht
dann gefahren?
irgendwie, ach, da, wir sind ja nur, machen nur eine kurze Strecke, das sind irgendwie 4,5 Stunden oder so. Der Expresszug fährt von Nord nach Südvietnam in, glaube ich, 32 Stunden und der normale in irgendwas über 40.
Ah, oh, es geht da noch vom Unterschied. Das fand ich in China noch ein bisschen krasser. Da fährt dann der Gaoqie, der Allerschnellste, auch mal viermal so schnell wie der Langsamste.
Ja, der schnelle Zug fährt ja nicht schnell. Der fährt halt so ein bisschen gemütlich durchs Land. Also ist ja auch ein ganz schön langes Land, aber ja.
Ihr fahrt morgen nur ein kleines Stück. Ja, schön. Und dann macht ihr da traute Dreisamkeit.
Richtig.
Was habt ihr noch vor?
Dann geht's Richtung Ho Chi Minh und Mekong Delta und dann werden wir noch die letzte Woche auf so einer kleinen Insel verbringen.
Und dann geht's schon wieder nach Hause,
Dann
ne?
geht's wieder nach Hause, genau.
Was vermisst du am meisten aus Berlin?
Kann ich gar nicht so sagen. Nee, kann ich wirklich gar nicht so sagen. Also jetzt ist so die Standardantwort richtiges Brot oder so, aber
Boah, es ist nicht nur Standard, es
ja.
ist ein Problem. Wahnsinn, richtiges Brot. Was würde ich dafür geben? Bekommt man hier in Hongkong schon, aber dann halt für 20 Euro den Laib umgerechnet.
Also jetzt gibt es ja immerhin durch die Franzosen in Vietnam Baguette überall.
Aber es ist ja kein richtiges Brot, sorry, aber Baguette zählt nicht.
Und aber das Baguette hier ist halt auch nicht richtiges Baguette. Das ist halt außen knackig und innen einfach wie Luft. Also es besteht wahrscheinlich aus 90% aus Luft.
Ja, ich
Ja.
habe ich mein Notfallplan hier war, ich habe mir bei IKEA 6 Rotten Knäckebrot gekauft. Das geht so einigermaßen, weil Knäckebrot ist halt Knäckebrot, aber so richtig leckeres Krustenbrot, dafür würde ich schon einiges geben. Ja, die Kehrt ist tatsächlich aus Schweden hier schön importiert nach Hongkong. Dann esse ich hier die meiste Zeit Knäckebrot.
Was kann ich denn außer irgendwelche Urlaubsgeschichten erzählen? Ist der Verkehr verrückt? Ist es schon verrückt? Was uns hier auffällt, ist das Thema Müll. Ja. Kann zum Beispiel sein, du sitzt am Strand, dann kommt so ein kleiner dicker Junge angelaufen mit einem Müllbeutel, macht dreimal hui, 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 zack, wirft ihn ins Meer, zieht die Hose runter, pullert hinterher und geht wieder.
Aber gut, dass er vorher hui 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 macht, damit alle Bescheid wissen. Alarm.
Und ja, wie ist das in Hongkong mit Müll? Da ist auf ein Kaugummipapier wegschmeißen ja irgendwie halbe Todesstrafe, aber Fragezeichen.
Ja, in Singapur ist das, glaube ich, am allerschlimmsten. Die haben ja so einen richtigen Fimmel, das alles so extrem sauber zu halten. Ach, hier in Hongkong, Da, wo man nicht so genau hingucken sollte, in irgendwelchen kleinen Gässchen und Ecken, gibt es schon auch ordentlich viel Müll und fliegt da auch rum. Aber es gibt schon auch ein wachsendes Bewusstsein und mehr. Letztens war ich zum Beispiel in einem Unverpacktladen, was wahrscheinlich auch eine komplette Expat-Veranstaltung ist, also hauptsächlich von Leuten genutzt wird, die hier in Hongkong leben, aber nicht aus Hongkong kommen, schätze ich mal. Auf jeden Fall habe ich da sehr viele Weiße gesehen und weniger Locals vom Aussehen. Und ansonsten ist es, glaube, vergleichbar. Ich habe letztens sogar schon ein Bild auf meinem Blog hochgeladen, wo so ein komplett überfüllter Mülleimer nochmal verlängert wurde mit so einer Art Pizzaschachtel oder sowas, die sie noch so halb reingekantet haben, dass noch mehr reingepasst hat. Also die Leute versuchen schon, die Sachen in den Mülleimer zu werfen. Und wo der Müll dann hinkommt, keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Also also wenn du hier die Straße, wir sind heute mal die Straße lang gelaufen, weil wir zu so einem Wasserfall gehen wollten, der hat zwar kein Wasser, aber und da liegen einfach mitten auf der Landstraße, also da ist jetzt kein Ort irgendwie links oder rechts direkt, also muss einfach irgendjemand beim Fahren seinen Müll einfach aus dem Fenster werfen. Also es ist auch so Mülltüten, also nicht nur irgendwie so einzelne Drinkverpackungen oder sowas. Und dann liegt halt alles voll. Oder wenn irgendwo, und hier ist ja halt relativ nah am Meer, das kippt dann alles ins Meer. Also es war jetzt nicht so die überhebliche Wessi, oh, die schmeißen den Müll hier weg. Ich frage mich halt eher, weil es ja gerade die UN hat doch über Plastikmüll irgendwie so eine Konferenz gemacht und da frage ich mich halt, wir hatten ja letztes Mal schon oder in der vorletzten Folge das Thema, was sind denn so die Hebel? Und ich meine, wenn man beim Festival jetzt sagt, hier Müllpfand und jeder nimmt seine Mülltüte und wir halten die Umwelt sauber, ist es super. Die Frage ist halt, wo ist denn für den Ozean oder die Ozeane, wo ist denn der größte Hebel irgendwie? Und
Ja, vor allem auch mit diesem, wir halten das alles sauber, das ist dann irgendwann im größeren Maßstab auch einfach nicht mehr zu leisten. Also, selbst auf dem Burning Man Festival, wo die sich ja das komplett auf die Fahne schreiben, Leave No Trace und der ganze Moop Mob da am Ende nochmal tagelang, wochenlang teilweise durchhakt und wirklich jedes Partikel versucht zu entfernen. Also 100% ist, glaube ich, einfach nicht möglich. Und so Plastik ist schon, überdauert dann schon auch einiges. Und das ist, ja, nicht gut. Grundsätzlich schlecht. Keine Ahnung, wo der größte Hebel ist. Und ich glaube, dass, Reduce, Reuse, Recycle, die drei R's, die Amis da immer benutzen, sind wahrscheinlich schon der beste Ansatz, wenn es darum geht, was kannst du selber als Verbraucher, Verbraucherin tun. Aber was dann darüber hinauskriegt und wie man den ganzen Scheiß auch wieder aus dem Wasser rauskriegt, da machen sich hoffentlich viele schlaue Leute schnell clevere Gedanken drüber.
ich habe letztens gelesen, wo diese Plastikstrudel aus dem Ozean herkommen. Die kommen natürlich aus den Flüssen. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwelche Containerschiffe angeblich da jetzt immer den Plastikmüll verklappen, sondern das meiste wird halt durch Flüsse eingebracht. Und rate mal, welcher Fluss am meisten einbringt?
Der Rhein.
Nein.
Du meinst jetzt in Vietnam oder in
Nein,
Europa?
in der Welt.
Weltweit. Welcher Fluss den meisten Müll ins Meer spült?
Ja.
Ja, bestimmt irgendein Fluss, der durch Deutschland geht. Okay, ich rate die Elbe.
Nein, doch. Wer ist das größte Land oder das expandierendste Land, wo du gerade bist, sozusagen?
China, ja, dann muss es der Yangtze sein oder der Perlfluss.
Nee, der Janssens, genau.
Ja, ich dachte jetzt nicht, dass es so obvious ist. Ich hätte jetzt mir schon
Was haben...
gewünscht, dass die Moral von der Geschichte ist, dass wir selber schuld sind.
Ja, die Moral kommt ja noch, weil in dem Artikel stand halt, dass das der größte Einträger von Plastik ins Meer. Aber dazu muss man wissen, dass Deutschland bis 2015 Plastikmüll nach China exportiert hat.
Ja,
Bis dann da die Partei
okay.
gesagt hat, ja Moment, so geht es jetzt aber auch nicht weiter. Und jetzt muss Deutschland halt sehen, wie wir jetzt unseren Plastikmüll entsorgen. Genau, dann kommt, glaube ich, der Nil und so weiter. Und ich glaube, Europa ist für 0,8% oder Deutschland für 0,8% des Plastiks verantwortlich.
Ja.
Was aber ja auch wieder an dem Thema, das heißt ja nicht, dass nur weil es bei uns nicht eben durch Elbe und Rhein eingebracht wird, heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem Verursacher von dem Problem sind.
Nee, genau. Ja, definitiv. Ja, aber jetzt, wo ich mal eine Sekunde länger drüber nachdenke, habe ich natürlich auch noch nicht so viel Plastikmüll im Rhein oder in der Elbe gesehen. Ja.
Ja. Und jetzt noch zum Müll, was mir dazu noch eingefallen ist oder was ich dazu gelesen habe, ich weiß nicht, ob es der gleiche oder ein anderer Artikel war. Deutschland ist dafür europaweit der größte Verpackungsmüllproduzent pro Kopf.
Pro Kopf. Oh.
Rate, wie viel Kilo?
Hätte ich auch nicht gedacht. Wie viel Kilo pro Jahr Plastikmüll?
Nee, also Verpackungsmüll.
Pro Person und Jahr.
Richtig.
100.
Gar nicht so schlecht, 220.
Übel.
Übel.
Das ist echt übel. Also das bedeutet ja, dass man jeden Tag fast ein Kilo Verpackungsmüll macht.
Ja. Joghurt-Dings und dann noch neuer Fernseher, Laptop mit
Das
Verpackung.
stimmt. Passiert, das mache ich täglich. Neuen Fernseher, das Styropor wegknallen.
Nein, aber ich
Ja.
meine, wenn du halt irgendwelche Sachen auch immer neu kaufst und also du jetzt nicht, aber so, jetzt kommen halt auch immer so ein paar bisschen schwierigere Sachen. Drei Joghurts sind es jetzt wahrscheinlich nicht, aber so in
Ja.
Summe alles oben nochmal verpackt und so ist wahrscheinlich dann schon relativ schnell dann doch ein bisschen.
Das stimmt. Och nö, jetzt ist hier gerade bei mir wieder Fehler passiert. Jetzt kann ich dich wieder nicht mehr über mein Headset hören.
Mist, sollen wir nochmal neu anfangen?
Ja, wir machen nochmal weiter. Geht ja
Okay,
nicht
dann gucken
mehr.
wir mal, ob es jetzt funktioniert hat überhaupt. Bis gleich, Lausch.
Gleich.
Tschüss.
Lass uns das deprimierende Thema Müll, hinter uns lassen und hoffen, dass irgendjemand das löst.
Ei, ei, das finde ich gut. Ja, wir sind so ein bisschen so einfach reingestartet, ohne dass wir mal sagen, worüber reden wir eigentlich heute.
Der Name der Folge ist ja klar.
Erzähl.
669 Meilen.
669 Meilen. Sehr schön.
Ja, ich finde, wir haben auch viel weniger Verzögerung als sonst. Ist alles viel besser. Wir sind viel näher beieinander, irgendwie nur noch ein Zehntel der Entfernung. Ist doch top.
Ich bin hier mit Mobilfunknetz verbunden, ne?
Ja, aber hast du mal, also. Bei mir kommt es auf jeden Fall gut an, scheint gut zu klappen.
Also vielleicht das noch eine Erfahrung meiner bisherigen 6 Wochen schon in Thailand. Gehst du halt in den Laden, kaufst dir irgendwie für 20 Euro umgerechnet eine SIM-Karte und hat alles immer funktioniert, das ist überall Internet. Und dann ist die ausgelaufen und ich dachte mir, naja, für die letzten 5 Tage, da waren wir in so einem Nationalpark, völlig abgelegen, Campingplatz, wo ich dachte, da hast du überhaupt keinen Empfang. Und habe halt mein Internetding nicht verlängert. Wir kommen da an. Steht auf dem Ding natürlich der riesengrößte Sendemast und du hast halt vollkommen 4G-Empfang. Überall.
Ja, Wahnsinn. Das hatte ich tatsächlich letztes Mal auch schon noch auf der Kladde, als ich aus China wieder kam. Also ich habe, als ich größere Reisen durch Europa, Südamerika oder auch Israel gemacht habe, nie eine SIM-Karte gehabt. Zum Auslandsstudium dann natürlich schon, wenn man irgendwie so lange weg ist. Aber also man kann sich dem kaum noch entziehen und nicht permanent online sein. Also auch als ich jetzt in China war, ich wieder irgendwie vom Dan eine SIM-Karte in die Hand gedrückt bekommen und war auch permanent online und man kriegt ja schon Schnappatmung, wenn sich der Hirt jetzt aus Macau mal einen halben Tag nicht meldet und ich nicht weiß, ob es ihm noch gut geht. Also das ist schon Wahnsinn und wahrscheinlich auch unumkehrbar und wird jetzt für den Rest unseres Lebens so sein, dass wir einfach dauerhaft online sind, oder? Oder kommt nochmal die große Trendwende und man will plötzlich wieder offline sein oder macht hier dieses ganze digitale Detox und so ist doch auch irgendwie Quatsch und dann nur ein Tropfen auf den heißen Stein und im Endeffekt geht es eigentlich immer weiter in die Richtung, dass wir dauerhaft online sind. Gesundheit.
Na, ich glaube, wir müssen digital Detox machen. Ich habe zwei, drei Podcasts gehört so im Bus beim Fahren und
Weil du permanent online warst und dir einfach von Spotify streamen konntest.
richtig, richtig, genau. Also was man auf jeden Fall oder also ich war dann halt, also natürlich gab es da auch WLAN und wir konnten natürlich dann doch irgendwie online sein, aber ich habe dann wirklich versucht mal oder das war auch relativ einfach, ja, weil wir da schnorcheln waren und so eine Sachen. Da hast du jetzt eh dann kein Bedürfnis, dein Handy die ganze Zeit dabei zu haben. Habe ich versucht, jetzt mal wirklich 4, 5 Tage nicht ans Handy zu gehen. Und es ist auch echt schön, dass du nicht immer dieses Unbewusste eigentlich, du siehst es so alle 5 Minuten aus der Tasche und guckst oder so. Das ist das eine. Und vor allem, was ich überlege, da so ein Urlaub halt auch ganz gut für ist, dieses so abends zur Ruhe zu kommen, ja, nicht irgendwie dann noch dreimal irgendwas zu beantworten, was du nicht morgen beantworten kannst oder so. Was ich eigentlich vorhabe, ist noch, dass ich mein Handy wirklich so konfiguriere, dass ich eigentlich keine Push-Notifications bekomme. Also so bei WhatsApp oder sowas vielleicht schon, damit du dann weißt, wenn jemand oder eine SMS oder so. Aber so E-Mail oder irgendwie sowas will ich eigentlich alles, dass da das Handy mich nicht irgendwie nervt. Ja, ich habe mein PC auf Arbeit auch so eingestellt, dass da nicht irgendwas hochpoppt, wo du hast eine neue Mail oder sowas. Und das ist so ein Ziel von mir nach dem Urlaub, dass ich wirklich versuche, dass ich bestimme, wann ich sozusagen was mache und nicht immer getriggert werde und dann aus den Gedanken gerissen werde.
Aber warum brauchst du dann überhaupt noch die Push-Notifications bei WhatsApp? Ist doch genauso Quatsch. Nur auch bis später warten. Wenn jemand wirklich was will, dann eskaliert er das doch hoch und ruft dich mal an, oder?
Oder so. Ja, nee, ist ja gut, dass du das sagst. Also ich habe so beim Reden gemerkt, oh, würde mir das fehlen. Aber genau das sind so Sachen, wo man sagt, weil jetzt ist halt so die Erwartung, dass du, wenn du eine E-Mail bekommst, dass du dann antwortest bis irgendwie ganz sofort. Ja, aber eigentlich finde ich halt das Konstrukt, dass du jemand eine E-Mail schickst und dann erwartest, dass der das dann macht. Ja, bitte schick mir mal den und den Report. Ist doch schon, der Fehler ist doch da schon in dem System, dass der sich das nicht selber holen kann. Also
Ja,
warum, also
gut,
das ist
klar.
halt, aber vieles so im Arbeitsleben ist halt, du pingst jemand an und möchtest was direkt von ihm, also dass man einfach mit einer E-Mail jemand anders im Posteingang Arbeit erzeugen kann, das finde ich einfach, ist rein von der Arbeitsteilung her totaler Humbug. Also gerade von so Sachen finde ich, muss man glaube ich weg, weil das ist, also, hat ja überhaupt gar keine Wertschöpfung, wenn du jemand was schickst und also weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich schicke dir was und dann hast du den schwarzen Peter, dass du mir antworten musst. Das finde ich einfach totaler Quatsch. Und
Ja, ich
das
kenne
hat
es
sich
von
halt so
meiner
durchgesetzt.
selbst, von meiner eigenen Inbox. Wenn du erstmal irgendeine E-Mail mit irgendwas beantwortest, dann ist es halt erstmal aus deiner Inbox wieder raus und dann liegt der Ball erstmal bei jemand anderem im Feld und du hast es für eine Weile abgewendet, dass du dich wirklich mit irgendwas beschäftigen musst. Ja, weiß nicht, stimme ich teilweise zu. Teilweise ist es, glaube ich, aber auch echt praktisch, wenn man schnell von irgendjemandem irgendeine Info bekommen kann und auch wenn man einfach mal mehrere Leute auf einmal da anhauen kann. Und dieses ganze Chat auf der Arbeit benutzen, also Slack oder Microsoft Teams oder irgendwie sowas, ist ja im Grunde nur noch die Steigerung davon, dass es sozusagen ein noch responsiverer, noch schnellerer Kanal ist. Ich finde, es hat auch schon Vorteile und erleichtert einiges.
Also ich will es noch mal differenzieren. Das eine ist, dass ich der Meinung bin, dass wir uns sozusagen weiterentwickeln müssen, dass wir nicht alle jetzt einfach nur noch mehr Nachrichten haben können oder sowas, sondern wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir genau das, dass man immer online ist, so gut genutzt, dass du halt trotzdem nicht von dem, du musst immer auf irgendwelche Mikromanagement-mäßigen Nachrichten antworten. Also das sozusagen auf der einen Seite nicht, dass du auch mal Ruhe hast zum Nachdenken. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist man in Zukunft immer on, einfach zum Buchen, Bezahlen, Nachschlagen, Navigieren, Karte nachgucken oder sowas.
Ja, wir werden sehen. Also liegt wahrscheinlich auch an jedem Einzelnen, sich das irgendwie so einzurichten, wie man es am liebsten hat. Es gibt ja auch Leute, die in diesem Multitasking und Prozesse parallelisieren und irgendwie alles gleichzeitig machen, total happy sind, bei denen das auch gut klappt. Kommt auch, glaube ich, ein bisschen darauf an, was man so für Aufgaben gerne schaffen würde. Ich weiß nicht. Ja, also E-Mail-Inbox nervt mich schon auch. Was mich vor allem genervt hat, ist, dass ich so unglaublich viele Newsletter abonniert hatte. Und das wollte ich sowieso mal erzählen und passt dazu jetzt gerade ganz gut. Ich habe mich in den letzten 6 Wochen, also wahrscheinlich eher in den ersten 3 von diesen 6 Wochen, mal konsequent von allen Newslettern abgemeldet, die ich sowieso nicht lese. Und ich war echt selbst überrascht, wie viele das waren. Ich habe nicht mitgezählt, aber es waren wirklich Dutzende, wenn nicht also über 100 Newsletter, wo ich mich abgemeldet habe. Und ich habe immer noch nicht alle geschafft. Manche kommen immer noch. Und teilweise haben die auch echt fiese Tricks bei den Anbietern. Zum Beispiel negativ aufgefallen ist mir outfitter.de. Keine Ahnung, hatte anscheinend mal was da bestellt. Und da habe ich dann dreimal versucht, mich von dem Newsletter abzumelden, als der dann kam. Und ich glaube, die haben alle so einen Unsubscribe-Link jetzt ganz unten im Newsletter drin, weil es Pflicht ist wahrscheinlich, ne? Das machen die ja nicht freiwillig. Das ist wahrscheinlich irgendwie irgendeine EU-Richtlinie oder sonst was, dass die das direkt so per einen Klick aus der E-Mail selbst anbieten müssen. Das ist ja auch ganz top. Und bei outfitter.de gab es aber leider jedes Mal technische Probleme. Und dann hast du natürlich auch keinen Bock, den Support zu kontaktieren. Dann habe ich es beim dritten Mal halt doch gemacht, weil es mir zu blöd war. Aber die haben dann, das hat echt eine Weile gedauert. Ich musste mit denen mehrmals hin und her schreiben. Dann haben gesagt, nee, gibt es überhaupt keinen Datenbankeintrag zu deiner E-Mail-Adresse? Und da habe ich gesagt, naja, aber ich bekomme ja noch E-Mails, ist also komisch, irgendwo müssen die herkommen. Und dann haben sie das anscheinend noch irgendwo gefunden und deaktiviert. Aber da frage ich mich dann, was haben die für eine komplizierte Datenhaltung oder wie kann das überhaupt sein, dass die dann mich dann nicht direkt finden und haben die da verschiedene Datenbanken nochmal oder was? Naja. Und ein anderes schlimmes Beispiel war Xing. Und bei Xing muss man wirklich alle Newsletter, alle Benachrichtigungen per E-Mail einzeln abwählen. Und zwar in 12 Kategorien, die man erst einzeln
Ha.
anklicken muss, wenn man das im Profil macht. Und eins davon war, was bei mir auch angewählt war, keine Ahnung warum, ich freue mich auch über Informationen und Angebote per Post von Xing. Hatte ich anscheinend auch noch angewählt. Aber das ist schon eine ziemliche Frechheit. Und ich bin auch ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, dass ich jetzt oft, wenn ich mal mein Handy einfach so angucke, keine neuen E-Mails habe, weil diese ganzen Schrott-E-Mails nicht mehr da sind. Aber ja, das heißt ja nicht, dass man weniger Aufmerksamkeit bekommt, sondern einfach nur ein bisschen Ballast abgeworfen hat.
Also könnte ich jetzt, kann ich erzähle jetzt zwei witzige, hoffentlich witzige Stories dazu. Zu Xing. Xing hat mir auch eine ganze Weile mal Postkarten mit den geilsten, mit dem besten Angebot der Welt geschickt. Und jetzt ist das einmalige Angebot. Wenn ich das mache, dann habe ich 30% Ersparnis und so weiter. Richtig geil. Aber gilt nur noch bis heute per Postkarte,
Per Postkarte geil.
ja. Und dann habe ich das nicht gemacht. Und, nee, genau, dann habe ich das, wollte ich das, habe ich nicht gemacht, habe gerade drüber nachgedacht, dann habe ich, als das noch gültig war, das Angebot, habe ich eine E-Mail mit dem Angebot bekommen, einmaliges Angebot, jetzt 50% Ersparnis. Wo ich mir dachte, Sie können mich doch nicht verarschen, wenn ich jetzt, also während Sie mir 30% anbieten, was wäre denn, wenn ich 30% abgeschlossen hätte, dann kriege ich danach eine E-Mail 50%, das wäre ja viel besser, also, Da habe ich gedacht, das ist so unsauber, was die machen.
Ja.
Da hab ich danach gesagt, ich werde das niemals premiummäßig abschließen.
Jetzt erst recht nicht.
Und zum zweiten Thema Newsletter. Ich habe mal Seewetterbericht vom Deutschen Wetterdienst für 4 Gebiete in der Ostsee abonniert, täglich morgens um 6.
Ja.
Und es ist total die komplizierte Anmeldeseite. Du musst dich mit so einem Passwort anmelden und dann kannst du den Newsletter ändern und so weiter. Leider findet er mich nicht mehr in der Datenbank. Ich kann es nicht ändern, aber ich kriege halt immer noch jeden Tag 4 E-Mails davon.
Morgens um 6 4 E-Mails, wie das Wetter in der Ostsee ist. Das ist doch schön zu
Genau.
wissen.
Ja.
Dann weißt du jetzt einfach bei dir in Vietnam, was du gerade nicht verpasst an der Ostsee.
Genau. Ich gucke es mir halt auch nicht mehr an.
Gehen wir auch bald wieder in der
Ja.
Ostsee segeln? Oder
Yes.
Nordsee?
Ostsee.
Ostsee, ja, dann brauchen wir das doch eh wieder. Das ist doch super.
Ja, genau. Brauche ich nicht wieder extra abonnieren. Das sind ja nur, warte, 300, 1200 unnütze Mails.
Ja, Wahnsinn. Naja, E-Mail kostet ja nichts zum Glück.
Ja, ein Glück noch, wenn die D-Mail
Der
kostenpflichtig
E-Postbrief.
wird. Der E-Postbrief, genau.
Der ist auch grandios gefloppt damals, oder? Ich habe sogar noch so eine Adresse. Ich kann E-Postbrief empfangen. Also wer mir einen E-Postbrief schicken will, wer das gerade hört und mir einen E-Postbrief schicken will, schickt mir gerne einen E-Postbrief. Ich weiß nur nicht mehr wohin.
Das ist
Naja.
nicht gut, weil war der E-Postbrief nicht der, wo klar war, dass bei Zustellung, also dass wenn du das an die Adresse sendest, gelten Sachen als zugestellt?
Ja.
Das heißt, du bist selber dafür verantwortlich, dass du E-Postbrief abholst und wenn du jetzt den Zugang nicht mehr hast, gilt es leider als zugestellt. Ich glaube, das war dieses Ding, was einfach nur Nachteile hat.
Ah ja, okay. Kann sein, aber wenn man dann so Behördenpost und so elektronisch kriegen würde, finde ich schon ganz nice wieder.
Ja.
Ja, kann. Apropos, zugestellt, E-Mail und so, hat sich eigentlich mal jemand bei 4000, 5000
Nein.
melden at vollbio.de gemeldet?
Nein.
Traurig.
Also ich habe jetzt die letzten 2 Wochen nicht mehr gecheckt oder 3, aber vorher hatte ich immer noch mal geprüft. Ich werde es nachher noch mal prüfen, denn falls was war, dann werde ich nachliefern. Aber ich habe auch die Podcasts ein bisschen verfolgt und muss leider sagen, wir stagnieren etwas.
Naja, ist ja auch kein Wunder, wenn wir seit 6 Wochen keine Folge mehr aufgenommen haben.
Ja, aber immer noch ist erfolgreichste Folge 2.
War auch die beste. Folge 2 war auch einfach die beste. Da haben wir rausgehauen bis zum geht nicht mehr.
Ich fand auch Folge 2 ganz grausam, aber anscheinend ist mein Geschmack auch nicht richtig.
Folge 2 hat sich meine Mutter vielleicht 37 Mal angehört und deswegen ist die so hochgeratet. Wer
Also
weiß.
ich habe noch 2, 3 Sachen, mit denen ich über die ich mit dir sprechen möchte.
Ich habe auch noch so 17 bis 23 Sachen, über die ich mit dir sprechen würde. Fang
Das
mal an.
klingt gut. Also ich habe einen meiner Findings in the Internet, die 2020 nochmal, die 20 größten Häfen der Welt. Da muss ich sagen, habe ich deine Entscheidung für Hongkong jetzt nachträglich noch mal viel besser verstanden. Hintergrund ist der, von den 20 größten Häfen der Welt sind, jetzt habe ich nicht mitgezählt, 9 der
Zehn
Top 10,
Zähne.
also 9 der Top 10 sind in China und danach, glaube ich, auch immer die Hälfte ein chinesischer, ein deutscher, ein amerikanischer, ein chinesischer, ein südafrikanischer, irgendwie so.
Ja.
Also kurz gefasst, die größten Häfen sind in China.
Hongkong auch mit dabei oben.
Richtig.
Ja, Wahnsinn. Ja, klar, das ganze Zeug muss ja auch irgendwo raus verschifft werden, sie exportieren. Ja, aber auf dem Landweg geht wahrscheinlich nicht so viel. Ist schon Wahnsinn. Ich habe hier ehrlich gesagt aber noch nie richtig den Hafen, diesen riesigen Hafen gesehen. Wo ist der überhaupt? Muss ich nochmal schauen. Aber das ist natürlich schon beeindruckend. Und auch wahrscheinlich mit Grund für alles. Hongkong ist die teuerste Stadt der Welt, gerade wieder vom Economist gewählt worden, zusammen mit Singapur und Paris. Wusstest du es?
Nein. Na, irgendwie, oder du hast es schon mal gesagt. Ich glaube, du hast am Anfang es schon mal gesagt, dass das sehr teuer und sehr
Mein
alt
Bruder
ist.
hat gesagt, er kommt nicht mehr, kann er sich nicht leisten. War natürlich nur ein Witz, aber ist schon hart. Also, wenn man sieht, wie teilweise die Leute hier leben und Paris ist jetzt auch ganz vorne mit dabei. Die teilen sich alle drei den Platz 1. Hongkong, Singapur, Paris. Fand ich ganz schön beeindruckend und irgendwie auch krass. Ich hatte immer noch früher so Tokio und sowas im Kopf, aber die sind alle nicht so weit vorne mit dabei. Das neueste Projekt übrigens der Hongkonger Regierung ist eine Insel. Die bauen jetzt hier eine künstliche Insel. Ab 2025 geht das los vor Lantau Island. Kostet schlappe 70 Milliarden. Nee, warte, 70 Milliarden, doch. Nee, das kann ja nicht sein. Es wäre ja ein bisschen günstig noch. Vielleicht muss ich es nochmal nachgucken. Aber ich glaube 70 Billion auf Englisch, 70 Milliarden. Und da sollen dann eine Viertelmillion Leute wohnen können, um hier diese Wohnungskrise ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und das ist so das teuerste Infrastrukturprojekt aller Zeiten. Und es regt sich ein bisschen Widerstand, weil es natürlich irgendwie auch das maritime Leben extrem verändern würde. Und ich finde es sowieso krass, dass man Inseln bauen kann. Also man hat ja schon mal vor Dubai von dieser komischen Palminsel da gehört, aber die Insel hier vor Hongkong wird einfach fünfmal so teuer und dreimal so groß wie der Central Park. Und da knallen die das alles mit Häusern voll und dann können da noch eine Viertelmillion Leute wohnen. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Und was ich noch herausgefunden habe, Mong Kok, also so der nördliche Teil von Kowloon, ist der offiziell am dichtesten besiedelte Ort auf der Welt. Schon krass.
Krass.
Das finde ich irgendwie ziemlich ein Wahnsinn. Ich gucke jetzt nochmal nach, was diese Insel kosten soll. Aber auf jeden Fall unglaublich teuer. Warum machen sie nicht einfach ein bisschen Land vor von China kaufen. Eine Trillion Hongkong-Dollar. A very Hongkong solution. Ja, doch, so 70 Milliarden. 70 Milliarden für eine Insel. Ist doch Wahnsinn.
Aha, krass. Also diese ganze Entwicklung und Fortschritt und Streben nach mehr der Chinesen ist das, was mir eigentlich hier in beiden Ländern, in Thailand und Vietnam oder auf der ganzen Reise am meisten aufgefallen ist. Ja? Also irgendwie, ich habe hier in meinen Notizen Chinese Everywhere geschrieben. Es ging schon beim Umsteigeflughafen in Deutschland los. Dass da im Duty Free überall so Banderolen Chinese New Year und dann in den Uhrenläden waren die Beschreibungen auf Englisch und auf Chinesisch. Und da hatte ich dir ein paar Bilder geschickt. Und ja, und so geht es halt hier weiter, ja. Überall richtig krasse chinesische große Touristengruppen und wenn du dich mit den Locals hier unterhältst, dann sagen alle immer, ja, und dann kommen immer Chinesen und wollen hier überall alles aufkaufen und investieren. Und so. Und das ist jetzt hier in Vietnam, weil es ein bisschen näher dran noch ist als Thailand, auch richtig krass, ja. Also hier kannst du halt kein Land kaufen, du kannst es nur für 50
Jahre
Jahre
pachten.
pachten, genau. Aber auch da wird einfach alles weggepachtet, was du so kannst, schon richtig krass.
Ist halt Wahnsinn. Die wissen ja auch einfach nicht, wohin mit dem ganzen Kapital und also wie viele Leute jetzt innerhalb kürzester Zeit da in die Mittelklasse aufgestiegen sind und halt plötzlich zum Beispiel Urlaub machen können und so, ja. Ist ja klar, dass die ganze Südostasien überrennen und ganze Welt eigentlich. Einfach weil es so eine schiere Masse ist an Menschen. Also Schon relativ krass. Ja, und hier in Hongkong ist das natürlich dann alles auf die Spitze getrieben und ja auch schon seit Jahren so. Das ist ja der kapitalistische Zipfel von China irgendwie, und dann kommen auch alle her und machen Shopping und kaufen sich nicht nur Luxuswaren, davon aber auch sehr viele, sondern eben auch, keine Ahnung, Grundstücke, Häuser, Länder, was es eben so im Angebot gibt. Also, ich weiß nicht, ob es eine dauerhafte Lösung ist. Man kann ja nicht ständig irgendwelche Inseln hier anbauen.
Das war jetzt eine rhetorische Frage, da weiß ich nicht, was ich zu sagen soll. Man kann nicht immer irgendwelche Inseln hier anbauen. Wie bei Siedler so ein bisschen, ne? Ich habe hier so ein Inselkärtchen, das lege ich jetzt hier mal drauf.
Ja, ungefähr so. Ja, irgendwo, man weiß halt auch nicht, wo es dann irgendwann aufhört und was dann passiert.
Ja. Dann, was ich dich noch fragen wollte, du warst ja auch in Mainland China und da ist Internet ja teilweise gesperrt, oder? Also kann man da als Chinese Instagram benutzen?
Glaub schon. Also wenn man weiß, wie und sich so ein VPN organisiert, kann man, glaube ich, auch Instagram benutzen, ja. Und ich weiß allerdings nicht, ob es, also dadurch, dass es halt einigermaßen erschwert ist, ist, glaube ich, vieles einfach nicht so attraktiv. Und deswegen haben diese chinesischen sozialen Netze auch so einen eigenen Markt. Deswegen ist so WeChat auch so also riesig oder Weibo oder was auch immer. Weil, ja, warum sollte man Instagram benutzen, wenn man auch eine chinesische Lösung hat, wo man sich keinen VPN für organisieren muss, für den man im Zweifel auch noch bezahlen muss und so weiter.
Okay. Weil was mir so aufgefallen ist bei, ich mutmaße jetzt, dass es doch fast alles chinesische Touristen waren. Wir waren ja auch natürlich an ganz schön vielen extrem touristischen Orten. Und was halt so Selfies und Selfie-Sticks und so hast du ja schon überall gesehen. Jahrelang. Das ist jetzt nichts Neues. Was mir jetzt aufgefallen ist hier ganz krass, ist, dass es
Das Droney ist im Kommen, oder? Die machen alle
diese
Selfies mit der Drohne.
Nee, das nicht nochmal, sondern wirklich so Insta-Posen. Also du siehst überall irgendwelche völlig aufgetakelten Mädels abends, die von ihrem Freund oder von den Freundinnen wirklich in so, die machen richtig krasses Posing. Also dieses, du drehst dich so ein und guckst so in die Ferne vor dem Monument oder dass du halt dich so in die Hüfte stellst und da und also es ist nicht irgendwie, dass einer einfach ein Selfie macht, guck mal, ich war hier, sondern wirklich so richtig krass. Teilweise kostümiert und so, du kannst gar nicht irgendwo die Straße lang laufen, weil vor jedem Eingang immer irgendein Pärchen steht, was sich gerade gegenseitig instat. Und
Ja, Selfie kann ja jeder. Das ist einfach so.
das
Man
ist,
muss ja auch zeigen, was man erlebt hat und
ja, aber halt dieses krasse Posing, finde ich, also ist echt heftig. Ist mir richtig doll aufgefallen.
finde ich auch krass und so ein bisschen kann man sich dem ja auch nicht entziehen und ich mache auch irgendwie Fotos und finde es auch cool, wenn Freunde mich besuchen zu kommen, irgendwo gemeinsam vor irgendwas fotografieren zu lassen. Und ich glaube, ja, Freund von mir hat letztens gesagt, ja, irgendwas ist doch vor 5 Jahren mal mit der Menschheit kaputt gegangen. Und bis dahin war irgendwie noch alles okay, aber das war so der Wendepunkt, als die Leute angefangen haben, von jedem scheiß Konzert nur noch Instagram-Videos durchgehend zu machen und ihr Handy in die Luft zu halten und gar nicht mehr selber auf die Bühne zu gucken. Und da war der Wendepunkt und jetzt würde es mit der Menschheit bergab gehen ab jetzt. Und ein bisschen stimmt's, finde ich auch. Und irgendwie stimmt's wahrscheinlich auch wieder nicht. Und dann ist das auch nur ein Trend, der irgendwann wieder vorbeigeht und dann passiert wieder irgendwas anderes. Aber es ist auf jeden Fall spannend zu beobachten und auf jeden Fall auch anstrengend. Wenn jeder da das beste Foto vor irgendeinem Monument haben will. Was mir dazu aber noch Cooles einfällt, oder sag du erst mal, sorry.
Nee, also geht mir halt darum, dass es nicht nur einfach so Selfies sind oder dass jeder 1000 Fotos macht. Daran habe ich mich ja schon gewöhnt. Ich finde halt wirklich krass, dass es jetzt so eine Art modelhafte Inszenierung sogar ist. Also es ist nicht nur sozusagen die natürliche Pose, ey cool, wir sind hier so, wir haben Arme und so, geil, sondern wirklich so total unnatürlich aufgesetzte Posen, wo du auch wirklich nicht irgendwie kurz ein Foto machst, sondern teilweise halt das 5 Minuten inszenierst. Das finde ich halt, fällt mir halt
Ja,
auf, ne?
das ist dann halt nicht mehr so ein Schnapp. Du fotografierst doch auch selber, das ist doch auch wahrscheinlich, nimmt man sich doch auch Zeit und macht nicht einfach nur einen Schnappschuss, wenn man halt das beste Foto will, will man das beste Foto.
Ja klar, aber es ist halt, und das fällt mir halt eben, weil ich die Posen vom Fotografieren erkenne, fällt mir halt auf, dass das jetzt halt alle ja, für Insta halt auf einmal machen und als ob sie das beste Posing-Buch gelesen haben, wie man jetzt gut post. Und das finde ich halt, wenn man eigentlich gerade also es geht halt gar nicht mehr um den Stadttrip und darum, dich irgendwie irgendwas anzugucken, sondern
Ja.
du postest halt die ganze Zeit. Und das finde ich ist dann nochmal anders, als zu sagen, oh, ich kriege den Moment vielleicht nicht mit, weil ich dabei die ganze Zeit filme, sondern dann sich sozusagen nochmal um sein eigenes Posing zu kümmern und teilweise liegen irgendwelche Leute rücklings auf Treppen, um die Perspektive richtig hinzubekommen. Und du denkst so, Moment, du musst halt als einfacher normaler Besucher über irgendwelche Leute rübersteigen,
Ja.
um da durchzukommen. Das finde ich halt schon heftig. Das
Ja,
ist mir irgendwie besonders aufgefallen.
ist auf jeden Fall so. Und es gibt hier auch in Hongkong gibt es auch den Instagram-Pier, wo dann viele Leute Fotos machen. Und es gibt auch dieses eine, ich war jetzt noch nicht da, aber es gibt auch diesen einen Häuserblock mit diesem Basketball, Platz davor, wo auch alle Leute irgendwie ihre Instagram-Fotos machen. Und da muss man wohl richtig anstehen. Und die Leute, die da ganz normal wohnen, tun mir leid, weil die irgendwie auf 27 Fotos drauf sind, wenn sie nur mal aus dem Fenster gucken. Ja.
Eine kurze Sache noch. In Köln gibt es jetzt, ich habe vergessen, wie es heißt, Candy Shop oder irgendwie sowas. Da gibt es 16 Themenräume und da kannst du eine Eintrittskarte kaufen und es sind so perfekte Fotohintergründe für Insta. Das heißt, wenn du irgendwie mal Fotos brauchst, gehst du einfach dahin, gehst mal durch alle Räume, machst deine ganzen Selfies und hast einfach für die nächsten 2 Wochen wieder genug Sachen zu posten. Ist dann so ein dieser Hintergrund und ein so und ein das und ein so und dann kannst du da dich ein bisschen verkleiden, hingehen und kannst erstmal ein bisschen als normaler User für Insta vorproduzieren.
Witzig, finde ich interessant und wenn man das alles weiß und dann guckt man doch gar nicht mehr so gerne Instagram, oder? Ich meine, ich hab sowieso kein Instagram, guck's mich an, aber ist das nicht irgendwie dann, wenn man weiß, wie fake alles ist, ist doch ein bisschen anstrengend. Was ich dazu noch sagen wollte, ist, was mir noch eingefallen ist, ich habe letztens einen guten Artikel gesehen über ein Bildband, der von der Fotografin jetzt gemacht wurde. Und zwar gibt es ja, ich habe glaube ich schon mal drüber gesprochen, hier in Hongkong extrem viele Indonesierinnen oder Filipinas, die als Hausmädchen oder Haushaltshilfen arbeiten. Habe ich schon mal erzählt, ne? Und die dann sonntags immer ihren freien Tag haben und deswegen ist die ganze Stadt immer voll mit picknickenden Leuten und so.
Weiß ich nicht, kann sein.
Jedenfalls haben die ja auch nur einmal die Woche frei und müssen die ganze Zeit sonst echt Knochenarbeit schuften. Und deswegen haben die auch ein extremes Bedürfnis, am Sonntag ganz viele Fotos zu machen. Und das ist genau das komplett auf die Spitze getrieben. Vielleicht habe ich sogar irgendwo hier noch diesen Artikel. Dass sie sich auch verschiedene Kostüme anziehen. Und dann teilweise auch, weil das halt hauptsächlich Frauen sind, auch so, heißt das Crossplay machen? Also das eine sich als Mann verkleidet oder als männlicher Part und einer als weiblicher Part, so Rollenspiele und sich dann so maskulin kleiden und so Tomboys heißt es. Und so überspitzte Geschlechterrollen einnehmen und die dann aber auch regelmäßig wechseln und so. Und dann halt extrem viele Fotos machen, um den Leuten zu Hause, also auf den Philippinen oder in Indonesien, zu suggerieren, dass sie ein extrem spannendes Leben hätten in Hongkong und dass es ihnen eigentlich total gut geht. Und in Wirklichkeit arbeiten sie halt weit unterhalb des Mindestlohns und arbeiten lange, teilweise rund um die Uhr. Und ja, ist alles in Wirklichkeit ziemlich, ziemlich schrecklich. Und da gibt es auf jeden Fall eine Fotografin, die hat so ein Bildband rausgebracht, wo sie die halt unter der Woche und auch am Wochenende fotografiert hat, glaube ich, oder so. Das fand ich extrem spannend, weil es hier so ein typisches Hongkong-Ding ist.
Ja, wenn du das findest, dann schick mir das auf jeden Fall mal. Oder vielleicht können wir es auch mal teilen hier.
Die Show Notes können wir es packen.
Das erste Mal, dass wir vielleicht wirklich was da reinpacken.
Nee, wir haben schon öfter mal auch hier einen Link
Haben wir
reingetan.
einen Link schon reingetan? Ich weiß nicht mehr.
Ja, ich habe es jetzt übrigens gefunden. Ja, schicke ich dir mal. Apples for Sale heißt das Buch.
Cool.
Spannend. Vom Goethe-Institut und der Robert-Bosch-Stiftung mitfinanziert. Ja, das ist auf jeden Fall und das erklärt auch einiges. Und, wenn man sonntags durch die Stadt läuft, das ist wirklich einfach anders als an anderen Tagen, weil man sonntags so viele Hausangestellte sieht. Interessant.
Also, ich weiß gar nicht, ob hier. Ich habe manchmal das Gefühl, hier hat einfach gar keiner irgendwann mal frei.
Das kann schon auch sein, ja.
Also irgendwie habe ich, glaube ich, alle arbeiten immer. Wenn du morgens ankommst, dann sind fast die gleichen Leute da wie noch abends. Und klar wird zwischendurch mal Pause gemacht und so, aber irgendwie ist Arbeiten und Büro teilweise auch viel enger zusammen. Da bist du irgendwo. Okay, wir waren jetzt auch auf irgendwelchen coolen Inseln, wo das vielleicht nochmal anders ist und du eh Saisonkraft her bist. Aber wenn da halt hinter der Bar irgendwie die Toilette ist, dann stehen da halt ganz normal Shampoo, Zahnbürsten und so weiter, dann ist halt relativ klar, dass die hinter der Bar arbeiten, da auch wahrscheinlich morgens duschen und sich die Zähne putzen und irgendwo da pennen. Und in einem Hostel, da kamen wir relativ spät nachts an, da haben halt die vorne an der Rezeption arbeiten, die haben da einfach in der Lobby gepennt.
Ja,
Die haben
krass.
so sich, die haben so zwei Rollmatratzen an der Seite gehabt, dann hatten sie so ein, wie heißt das, was man so vormacht, so eine Wand, wie heißt denn so eine Wand, die so wie so zickzack, nein, du weißt, was ich meine.
Nee, ich weiß gerade nicht, was du meinst. Ach so, einfach so eine Aufstellwand, so eine Trennwand.
Genau, so eine Trennwand haben die da hingestellt und dann haben die da gepennt.
Ja, Wahnsinn. Ja, das ist, weil in Hongkong eben auch so krass wenig Platz ist, haben wir auch schon 100 Mal besprochen, müssen diese Hausangestellten auch in der Küche auf dem Boden schlafen, zum großen Teil, ja. Schon übel.
So, wo sind wir jetzt schon wieder von Urlaub und Insta-Posen dahin gekommen? Du hattest noch ganz viele Punkte.
Ja, was mache ich denn am besten jetzt noch? Ich habe das Gefühl, ich werde alt. Das wollte ich mal irgendwann mal besprechen. Und das merke ich an verschiedenen Dingen. Und zwar erstens, in meinem Wohnheim hier leben ja so 600 Menschen, glaube ich, auf 4 Etagen. Das heißt irgendwie 150 Leute. Morgens sieht man niemanden. Da kannst du hier rumlaufen, da ist kein Mensch unterwegs. Und abends bis spät in die Nacht, auch, glaube ich, eine kulturelle Sache, sind die hier alle unterwegs und das ist extrem voll und extrem laut. Also auch jetzt draußen springen hier Leute durch die Küchen. Und ich bin ja selbst so eher nachtaktiv und Morgenmuffel, aber ich glaube, dass ich das zu Hause einfach am ehesten schätze, weil ich da um die Uhrzeit einfach meine Ruhe habe. Und hier ist es eben gar nicht so. Also schätze ich hier, wenn ich es mal schaffe, früh aufzuwachen, die Morgenstunden, wo keiner unterwegs ist und man hier einfach so alleine durch das Wohnheim schlurfen kann und die Sonne aufgeht, und das ist irgendwie extrem cool und gleichzeitig auch ein bisschen erschreckend, weil ich mich dann alt fühle.
Weil du nicht nachts Partys machst und früh aufstehst und Ich weiß nicht, ob das ein Indiz ist, sich alt zu fühlen.
Ja, ich weiß es auch nicht, ob es nur damit was zu tun hat, aber mir ist es auf jeden Fall aufgefallen und ich fand es irgendwie spannend. Das hat jetzt aber nicht dazu geführt, dass ich grundsätzlich deswegen früher aufstehe. Aber nur wenn ich es mal schaffe, dann genieße ich die Zeit wirklich und finde es echt ganz, ganz cool. Und das Zweite, woran es mir aufgefallen ist, ist, dass ich jetzt, dass ich langsam, das klingt auch so blöd, dass ich ja langsam in dem Alter bin, wo mir Zeit wichtiger ist als Geld oder ich Zeit gegen Geld eintausche, so wo man das früher ja immer andersrum gemacht hat und man irgendwie lieber in den Skiurlaub mit einem schönes Wochenendticket in die Schweiz fährt und dann 27 Stunden unterwegs ist. Gar nicht so lange her, habe ich jetzt zum Beispiel, wenn irgendwas an meinem Fahrrad kaputt ist, also habe ich keinen Bock mehr auf den Frust, mich da hinzustellen und das dreimal zu versuchen zu reparieren, dann gebe ich es jetzt einfach zum Fahrradladen und bin jetzt sogar zu einem Fahrradladen, wo die gar nichts konnten, dreimal hingefahren, einfach um mir da meinen Kram reparieren zu lassen. Und es ist schon so ein Luxus, den hätte ich mir früher auch nicht geleistet. Ist doch schon ziemlich erwachsen.
Also ich glaube, ich kann dich erstmal beruhigen. Es hat, glaube ich, mit Altwerden und körperlichem und geistigem Verfall wenig zu tun. Wenn du jetzt gesagt hättest, ich vergesse immer Sachen oder so.
Das auch, das auch.
Auch, was wollte ich sagen? Klar, also ich kann es gut nachvollziehen. Geht mir teilweise auch so, dass ich einfach keinen Bock habe, irgendwo drauf zu warten oder so.
Geld
Aber
aufs
das ist auch
Problem schmeißen, sagt Baschu immer.
Geld, ja. Wer hat denn das gesagt? Du musstest, aber das hat jetzt was, ja, ist eher ein Business-Tipp, ne? Du musst das Geld zum Fenster rausschmeißen, damit es zur Tür wieder reinkommt.
Das war dieser komische Immobilien Hans da von dieser ARD. Was war das? ZDF-Serie.
Ja, aber der hat doch auch nur jemand zitiert. Der hat auch jemand anders zitiert.
Echt? Ach so. Das
Glaube
wusste
ich,
ich jetzt nicht.
ich weiß es nicht genau. Ja, ich glaube, das ist eher so ein bisschen einfach, was für eine Situation man gerade ist. Wenn du gerade unterwegs bist, hast viele Eindrücke und viel, viel um die Ohren, dann ist man, also mir geht es manchmal so, ich habe irgendwie dann keinen Bock, noch ein Problem zu lösen oder irgendwie sowas. Dann will man das auch einfach mal abgeben. Und das klingt für mich jetzt eher danach, als dass man alt. Vielleicht ist es auch im Alter, dass man nicht mehr, was ist im Alter, wenn man ein bisschen älter wird oder so, dass man nicht mehr 3000 Mal das gleiche Problem lösen will und sagt, dann muss es doch jemand anders können, der sich darauf spezialisiert hat. Dann gibst du dem das und oder der dann, dann kann es trotzdem nicht. Und dann regt man sich genau auf, aber wenigstens nicht über sich selber.
Ja, das kann auch nicht wahr sein, dass sie im Fahrradladen nicht das Fahrrad reparieren können. Ey, ich habe jetzt auch nicht so der größte Profi, aber das war schon auch anstrengend. Ja, aber dann ist es ja doch ein, also ich glaube, das gehört zum Erwachsenwerden dazu vielleicht.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht kommt ja danach aber irgendwann mal wieder die Zeit, wo man sagt, nee, ich nehme mir bewusst das und mach's reparier was selber oder so. Also ich glaube, das ist eher, wie man gerade, was für eine Situation man gerade ist. Ich würde es noch nicht aufs Alter schieben.
Na gut, dann bin ich beruhigt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich, ja, nee. Nee, dann bin ich beruhigt. Wunderbar. Ich werde es weiter beobachten trotzdem und schauen, wie es sich entwickelt.
Ich könnte für
Was?
eine der nächsten Folgen mal vorbereiten, woran ich wirklich merke, dass man alt wird, aber das ist eigentlich ein bisschen trauriges Thema.
In unserem Alter. Mensch.
Ja.
Ja, in der Steinzeit hätten wir jetzt nicht mehr lange Zeit. Das war
Allerdings,
eben
ja.
sich schon alles verbessert. Ich wollte noch erzählen davon, dass ich eine wunderschöne Fahrradtour, wo ich gerade von meinem reparierten Fahrrad geredet habe, unternommen habe. Und zwar bin ich mit dem Fahrrad vom Campus aus bis an die chinesische Grenze geradelt. Es hat so 3 Stunden gedauert oder so, eine Richtung. Und es ist so geil, weil je weiter du nach Norden kommst, desto weniger Menschen gibt es dort überhaupt. Und einfach nur noch Natur. Und da ist Hongkong wirklich richtig einzigartig, finde ich. Und es war cool, weil ich wurde von Leuten, die ich über eine Ecke kannte, eingeladen und bin dann zu denen hingeradelt. Und die haben in so einem alten Haus, was irgendwie seit den 60ern oder 70ern irgendwie nicht mehr richtig bewohnt ist, ist der eine wieder eingezogen, weil das irgendwie seiner Familie gehört hat. Und dann hat er da quasi ganz im Norden, mitten in der Natur, in so einer Ruinenstadt oder in so einem Ruinendorf eigentlich gewohnt. Das war echt total interessant, in so einem Geisterdorf eigentlich. Und bis dahin gefahren, es war schon einigermaßen okay erschlossen, gab so dünne Betonstraßen, von denen man immer mal wieder ab und zu eine Kuh verjagen musste. Das war auch witzig. Ey, was machst du, wenn so ein großer Stier mit Hörnern vor dir auf der Straße steht und die Straße ist wirklich so schmal, dass man einfach nicht an dem vorbeifahren kann? Da hatte ich als Stadtkind jetzt auch mal ganz schön Bammel. Ist mir sogar mehrmals passiert. Habe ich versucht, gut zuzureden. Und irgendwann, nachdem ich da minutenlang gestanden habe, hat er sich dann mal bewegt und hat Platz gemacht auf der Straße. Aber sonst hätte ich auch nicht weiter gewusst. Man kann nicht so eine Kuh einfach da wegschubsen.
Kühe schubsen war irgendwie für Landkinder irgendwie ein Sport. Ich glaube, das ist aber
Ja,
ziemlich gemein.
das soll richtig gemein sein. Es tut einer Kuh nicht gut, ja. Aber ich hatte auf jeden Fall hab da einige Kühe getroffen. Ganz schön Respekt vor denen. Das sind ganz schön starke Tiere. Und die leben da einfach so wild vor sich hin. Wurden, glaube ich, auch teilweise ausgesetzt und sind jetzt wirklich so richtig ausgewildert dort und gehören zu keinem Menschen mehr. Fand ich auch spannend. Naja, und dann war ich da und konnte da den ganzen Tag verbringen und das war echt nett und ein bisschen an den Häusern rumklettern und schauen und das ist irgendwie, ich habe die Story noch nicht hundertprozentig verstanden, aber das waren irgendwie Leute, die dann von der Regierung aber wieder da vertrieben wurden, weil die dann nicht mehr haben wollten und dann woanders hingezogen sind und jetzt gibt es da überall so Geisterdörfer. Das war sehr interessant zu beobachten. Kok Po heißt es, wo ich war, so ein Mini-Dorf. Und wenn man dann sieht, dass auf der einen Seite Leute in 5 Quadratmetern leben und überhaupt keinen Lebensraum eigentlich haben und auf der anderen Seite dann dort so verlassene Dörfer, fragt man sich auch, wie das alles zusammenpasst.
Wofür braucht man denn eine Insel?
Ja, genau. Wofür braucht man eine Insel? Und das hat wahrscheinlich alles irgendwie was mit den Eigentumsverhältnissen zu tun und so weiter. Aber ja, war auf jeden Fall spannend. Vielleicht erfahre ich da in Zukunft noch ein bisschen mehr drüber und vielleicht fahre ich auch nochmal hin. Das war auf jeden Fall eine tolle Tour. So hin und zurück. Und da konnte ich endlich mal mein Fahrrad richtig ausfahren. Nicht nur die 3 Meter, die ich immer auf dem Campus fahre.
Ja, das finde ich von dem, was du von Hongkong erzählst, echt am spannendsten, dass es da wirklich im Süden auf der Insel so dicht bebaut ist und eigentlich im Norden das für mich nach lauschiger Natur sich anhört. Das finde ich wirklich total crazy, wie du sagst, ja.
Ja, auch im Süden von Hongkong Island. Ich meine, das konzentriert sich alles wahrscheinlich auch, weil es einfach nur da richtig möglich ist, so richtig viel zu bauen, ne? Weil alles andere halt so hügelig ist und es wahrscheinlich schon ein Stück Arbeit ist und so solche Felsen, Hügel kannst du ja nicht einfach mal platt machen. Aber das ist eben schon das sehr, sehr Besondere hier an der Stadt.
Cool.
Ansonsten habe ich noch mich mit einigen chinesischen Traditionen vertraut gemacht. Ich weiß nicht, ob ich schon mal kurz erzählt hatte, aber ich glaube noch nicht. Ich habe einen Kung-Fu-Kurs gemacht. Habe ich das schon erzählt?
Ich glaube ja.
Ach so.
War da nicht
Also.
sogar auch ein Bild irgendwo schon?
Ja, dafür habe ich auf jeden Fall hochgeladen und das war eine sehr witzige Sache mit so einem Kung-Fu-Meister und überlege auch immer noch, ob ich es jetzt noch weitermache, aber ich habe jetzt erstmal nur diesen Schnupperkurs gemacht und der ist jetzt vorbei. Aber das war auf jeden Fall sehr witzig. Auch Videos von unserer Performance. Aber das ist geil, weil es einfach so komplett durchchoreografiert ist. Und, man wahrscheinlich irgendwann dahin kommt, dass man das auch dann so alles anwendet und irgendwie dann so richtig kämpft. Aber eigentlich ist Kung Fu nur am Anfang so eine Choreografie und alle machen nacheinander so die gleichen Moves im Gleichschritt. So ein bisschen wie bei Aerobic oder Zumba oder so. Aber halt Kung Fu. Ganz nice. Und das andere Kulturelement, was ich jetzt noch kennengelernt habe, ist Mahjong. Kennst du Mahjong, das Spiel?
Dieses Spiel, da muss man immer irgendwie so zwei gleiche Paare und es liegt aber so als Pyramide, richtig?
Ja, es gibt tausend verschiedene Regelsets dazu. Also im Prinzip, was immer gleich ist, ist, dass es diese Kacheln sozusagen, diese Steine, wissen wie bei Rummy Cup oder sowas gibt, wo verschiedene Zahlen oder Zeichen oder Bilder drauf sind. Und da hat mich jetzt der eine Kommilitone, der mit mir im Wohnheim wohnt und auch so richtig auf nationalem Level Competitions in Mahjong spielt, hat er uns ein bisschen eingeführt, den Hürtgi und mich und noch einen dritten Kommilitonen hier aus dem Wohnheim und dann haben wir eine ganze Nacht Mahjong gezockt und das war echt ziemlich cool, weil wir haben jetzt zwar nur in Anführungszeichen die Hongkong-Regeln gespielt, also das die einfachsten Regeln. Ich glaube, das Schwierigste sind die japanischen Regeln, aber selbst das ist schon recht anspruchsvoll, wenn man jetzt nicht nur ja, wie ein Vierjähriger einfach die Paare sammelt, sondern so ein bisschen strategisch das auch spielt und macht richtig Bock. Und was mir da noch aufgefallen ist oder was er uns dann auch immer so nebenbei erzählt hat, ist, dass es beim Mahjong so richtige Tischmanieren gibt. Wie man sich fällt. Also die Chinesen haben zwar, habe ich ja auch schon 100 Mal erzählt, keine Manieren beim Essen, keine Tischmanieren und schlürfen und ziehen die Nase hoch und so weiter und rülpsen. Aber beim Mahjong-Spielen dann schon und du musst darauf achten, deine Steine immer zur Mitte zu schieben, damit da jeder rankommt und man muss eine Lücke lassen zwischen den vier Brücken, die man da am Anfang baut, damit es nicht aussieht wie ein Sarg und wenn drei Leute das eine abgeworfen haben, dann darf der nicht das vierte davon abwerfen, weil das sich sonst auf Chinesisch auch wieder so anhört wie das Zeichen, was für Tod steht und so und das war schon alles ziemlich witzig.
Ja, cool. Ja, ich habe das. Und das spielt man den gegeneinander oder wie? Schon so ein bisschen, ne?
Ja,
Und der müsste aber die meisten Punkte kriegen oder so.
nee, man kann richtig, man muss eine Winning Hand bekommen und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten und je nachdem, was man da für eine Hand hat, kriegt man verschiedene Punkte. Aber im Prinzip geht es darum, dass du als Erster so eine Winning Hand hast. Ein bisschen wie auch bei Rommé oder so wahrscheinlich. Obwohl,
Okay.
ich meine jetzt Rommé Cup, aber Rommé ist wahrscheinlich so ähnlich. Und dann gibt es eben ja zig verschiedene Möglichkeiten, wie man da die Drachen und die Winde und die Bambusse und sowas zusammen sammeln kann. Da hat er uns so eine dreiseitige Übersicht vorher ausgedruckt, voll nett von ihm, und hat dann uns das alles einmal ein bisschen erklärt und dann haben wir danach gespielt. Aber war wahrscheinlich jetzt am Anfang hauptsächlich Glück, ob man was Gutes getroffen hat. Ja, die Leute, die das dann richtig spielen, spielen das auch, glaube ich, mit ungefähr 2 Sekunden durchschnittlicher Bedenkzeit pro Zug. Und wir haben bestimmt 10-mal so lange gebraucht. Also es war, glaube ich, auch für ihn jetzt, für den Jeremy nicht gerade spannend und ziemlich lahm. Aber für uns war es cool.
Ja, cool. Ja, ich habe hier auf der Straße haben welche wie so ein Schachspiel gespielt, aber nicht sozusagen mit 8x8 Feldern, sondern auf den Ecken wie bei Mühle und dann 9x9 und es aber mit runden Steinen wie Dame, wo aber so Symbole drauf waren in zwei verschiedenen Farben.
Das ist das chinesische Schach.
Okay.
Ich habe das sogar schon mal. Es hat irgendwie auch noch einen eigenen Namen. Shen-Chi oder so. Shang-Chi heißt es, glaube ich. Ja, chinesisches Schach. Geil, hast du es auch gespielt?
Nein, nein, ich habe da nur zwei gesehen, die das auf der Straße saßen abends und gespielt haben.
Ja, keine Ahnung, wie man es spielt, aber ich glaube, es ist schon noch ein bisschen.
Sah auf jeden Fall krass aus.
Ja, aber es gibt auch so, also es gibt auch das Pferd und so, wie auch im Western Schach. Es gibt so ein paar Parallelen, glaube ich, aber es ist dann doch sehr unterschiedlich. Aber ich habe es noch nie gespielt, also keine Ahnung. Spannend. Kann ich mir als nächstes mal angucken, wenn ich Mahjong gemastert habe.
Da, Mahjong, gucke ich mir auch nochmal an. Ich habe das irgendwie nur so solitärmäßig oder so auf dem Computer gehabt. Da musste man einfach nur Pärchen sammeln, wie so ein Vierjähriger, wie du gesagt hast, und dann war ich immer ganz glücklich.
Ja, es stimmt, ich kenne das. Ich habe das auch mal irgendwo auf dem Computer gesehen, aber nie selbst gespielt. Ja, es gibt wahrscheinlich einfach verschiedene Varianten und das ist dann wahrscheinlich so eine Passions-Solitär-Version.
Genau. Ja. Cool.
Witzig. Machen wir langsam Feierabend, oder? Jetzt haben wir schon
Würde ich
wieder viel zu
sagen.
viel gequatscht. Hebe ich mir die anderen Sachen fürs nächste Mal auf. Ich weiß auch gerade gar
Das ist
nicht mehr,
gut.
was ich sagen wollte.
Ja, ich habe hier von meinem Tourismus erzählt. Ich bin noch nicht so richtig, das merke ich auch, ich bin da noch nicht richtig durch mit dem, was mich da so bei bewegt. Ne? Wenn du so eine Auszeit machst und überlegst, Mensch, was ist überhaupt so, was macht man eigentlich den ganzen Tag und wie
Ja, man.
arbeiten wir hier? Haben wir auch schon drüber gesprochen.
Man muss
Wie
es ja auch
macht
nicht
man sich da?
überladen, oder? Oder hast du das, also muss ja jetzt nicht jede Reise auch immer zu so einem Selbstfindungstrip werden, aber wenn, ist natürlich cool.
Nee, nein, ich meine, es passiert jetzt hier schon ein bisschen worüber ich jetzt gar nicht so richtig erzählen kann noch. Das glaube ich, da muss ich erstmal nach Hause kommen und das nochmal reflektieren, bevor ich mit dem mal drüber sprechen kann. Wie halt so Arbeit, was wir so ein bisschen angerissen haben, ne? Wenn du siehst, wie alle hier eng arbeiten und wohnen und eigentlich die ganze Zeit busy sind und immer nur machen, machen, machen. Und ich kann halt 8 Wochen Auszeit machen, irgendwo hinfahren und mir das Ganze angucken. Das ist natürlich schon irgendwie total crazy. Und darüber mal zu reflektieren und so, da bin ich
Hast du
so ein
gedacht,
bisschen
du
in
nimmst dir
so.
mal ein Vorbild an den Vietnamesen und arbeitest auch einfach mal durch?
Nee, das nicht. Aber das sind halt Sachen, da kann ich jetzt noch gar nicht im Podcast drüber reden. Da muss ich mal das noch viel mehr, glaube ich, reflektieren und dann würde ich aber auch gerne mal mit dir drüber reden, wie das, ja, was da so
Auf jeden
passiert
Fall.
so.
Ja,
Ja.
cool. Dann können wir, also, und, können wir ja irgendwie, du hast noch 2,5 Wochen, ich bin dann eine Weile in Indien, in 3 Wochen oder so, oder ab wieder mal quatschen und nicht 6 Wochen Pause machen.
Sehr gerne. Also ich bin zumindest in der ersten Aprilwoche, denke ich mal, werde ich auch wieder Internet haben. Ganz Gutes. Da habe ich eigentlich auch relativ viel Zeit.
In der ersten Aprilwoche bin ich noch weg, aber dann in der zweiten Woche würde es gut passen. Machen wir
Da bin
so.
ich dann schon wieder zu Hause. Perfekt.
Wunderbar. Dann wünsche ich euch noch schöne letzte Wochen. Gehabt euch wohl, genießt es und nehmt deine ganzen Reflexionen mit nach Hause.
Vielen Dank. Schön, dich zu hören und bis bald wieder.
Liebe
Gute
Grüße an alle. Ciao, ciao.
Reise. Tschüss.